Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 27. Mai. Das sind unsere heutigen Themen.
Diese Gäste, die müssen sich zwar ausweisen, aber die müssen nicht angeben, für wen sie arbeiten, in wessen Auftrag sie überhaupt im Bundeshaus unterwegs sind.
Lobbyistinnen gehen im Bundeshaus ein und aus und auch in Zukunft müssen sie nicht offenlegen, in wessen Interesse sie agieren. Dann?
Ich bin dorthin gegangen und ich war konfrontiert mit meinen Vorurteilen und Stereotypen, die ich im Kopf habe. Es war wirklich faszinierend, was ich über mich selbst gelernt habe. Ich habe gelernt, in was für eine Bubble ich eigentlich hier lebe. Sowohl was den Kulturbereich anbelangt, wie auch das Leben.
Ein Reisebericht über einen außergewöhnlichen Musiktrip nach Tunesien von der Konzertveranstalterin Julia Foster. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute recherchiert von Michael Spahr.
Ja, und da geht es zuerst um die Wahlen in der EU. Die beiden mächtigsten Blöcke haben bei den Europawahlen ihre gemeinsame Mehrheit eingebüßt. Sowohl diese sozialdemokratischen Parteien als auch die Europäische Volkspartei, die vor allem aus christdemokratischen Parteien besteht, verloren bei den Wahlen. Sie hatten 40 Jahre lang das EU-Parlament dominiert. Gewonnen haben die liberalen, grünen und EU-skeptischen rechtspopulistischen Parteien. Allerdings kam es nicht zu den massiven Verschiebungen zu den Rechtsextremen, die im Vorfeld von vielen befürchtet wurden. Mitunter, dank einer relativ hohen Wahlbeteiligung, haben die proeuropäischen Kräfte nach wie vor eine massive Mehrheit im EU-Parlament, nämlich zwischen 80% und 90% der Parlamentssitze. Hier noch einige bemerkenswerte Resultate. In Deutschland haben die Grünen die SPD überholt und sind nun die stärkste linke Kraft im EU-Parlament. Die rechtsextreme AfD konnte nur minim zulegen, ihre Sitzzahl auf 2. Verdoppeln konnte hingegen die Spaßpartei der Satirezeitschrift Titanic die Partei. In Frankreich wurde das rechtsextreme Rassemblement von Marine Le Pen zwar stärkste Kraft, aber auch dort konnten die bisher eher unbedeutenden Grünen zulegen. In Österreich mussten die Parteien der soeben auseinandergebrochenen ÖVP-FPÖ-Koalition überraschenderweise kaum Federn lassen. Doch auch dort gewannen die Grünen wieder dazu. In Britannien mussten die beiden Traditionsparteien, die konservativen Tories und die sozialdemokratische Labour, massive Verluste hinnehmen. Dort gewannen die Parteien, die eine klare Haltung zum Brexit haben, nämlich die rechte Brexit-Partei und die ausgesprochenen Brexit-Gegnerinnen, die Grünen und die Liberalen. In den meisten anderen Ländern gewannen die Parteien, die auch national vorne liegen, in Italien die Rechtsextremen, in Spanien die Linken. Hierzu noch mein Kommentar. Die Europawahlen sind ein gutes Ergebnis für ein Fortbestehen der Europäischen Union. Die Kräfte, welche die EU zerstören wollen und von einem autoritären Nationalismus träumen, haben zwar ein bisschen gewonnen, doch sie bleiben mit 10-15% der Sitzzahlen im Parlament Außenseiterinnen. Und das ist gut so. Und gut ist auch, dass die Kräfte, welche die EU jahrzehntelang dominiert haben, geschwächt wurden. Die christdemokratisch geprägten europäischen Volksparteien und die immer weniger sozial agierenden sozialdemokratischen Parteien haben ihre Vormacht verloren. Das ist eine Chance, endlich den Kurs der EU zu korrigieren. Mehr Föderalismus statt Zentralismus, weniger Neoliberalismus und Sparpolitik, dafür eine Rückkehr zu stärkeren Sozialstaaten, eine Verteilung der Macht auf viele Parteien statt bloß auf 2. Auch die Stärkung der grünen Parteien ist ein positives Zeichen. Nicht nur, was die Klimapolitik der Zukunft betrifft, sondern auch die demokratische Grundhaltung, welche die Grünen vertreten, eben die Macht auf viele zu verteilen statt auf wenige. Natürlich ist es bedenklich, dass menschenverachtende Kräfte wie die italienische Lega, die deutsche AfD, das französische Rassemblement National oder die polnische PiS ein bisschen dazugewonnen haben. Doch dank der Größe und Vielfalt der EU bleibt deren Macht auf europäischer Ebene beschränkt. Zu hoffen ist, deren lautstarken und menschenfeindlichen Voten werden in Zukunft noch ein bisschen mehr ignoriert. Das war mein Kommentar. Wir kommen zu weiteren Meldungen. Mehrere Umweltverbände sind enttäuscht über einen Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses will die Erhöhung der Grimselstaumauern um 23 Meter zulassen. Schon lange wünschen sich die Betreiberinnen des Grimselkraftwerks eine Erhöhung, weil sie sich damit eine verbesserte Stromproduktion erhoffen. Die Umweltverbände hingegen haben die Erhöhung jahrelang bekämpft. Sie befürchten eine Zerstörung der Naturlandschaft im Grimstgebiet im Berner Oberland. Sie prüfen nun einen Weiterzug des Urteils ans Bundesgericht, schreiben sie heute in einer Mitteilung. Mit einer Aktion hat der SCV heute mehr Respekt fürs Verkaufspersonal eingefordert. Die Gewerkschaft des öffentlichen Verkehrs wehrt sich gegen die Werbung der SBB, die das Verkaufspersonal als unnütz darstelle. Im Moment macht die SBB eine Kampagne, um die Billettverkäufe über ihre Online-Kanäle zu fördern. Dabei zeigt sie, dass es ganz einfach sei, nicht mehr an den Schalter zu gehen. Der SCV hat heute in verschiedenen Bahnhöfen diese Kampagne der SBB parodiert mit dem Slogan: Sie benötigen kein Handy, um das richtige Ticket zu lösen, denn kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich am Bahnschalter um ihr Anliegen. Viele Mitarbeitende der SBB ärgern sich laut dem SCV darüber, dass immer mehr Schalter geschlossen werden. Das führe zu einer Entmenschlichung der Bahnhöfe, kritisiert der SCV. Laut der Berner Zeitung darf eine Frau in Neueneck ihr selbstgemaltes Frauenstreikplakat nicht mehr am Balkon aufhängen. Die Neueneckerin Geraldine Hoffmann wollte mit dem Plakat auf den Frauenstreik am 14. Juni aufmerksam machen. Sie gefährde damit die Verkehrssicherheit, weil das Plakat Autofahrende ablenken könne, sagten die Gemeindebehörden. SVP-Gemeinderätin Petra Freiburghaus rief Geraldine Hoffmann sogar persönlich an, um sie zu bitten, das Plakat abzuhängen. Diese vermutet hinter diesem Verbot politische und nicht Verkehrssicherheitsgründe. Am 14. Juni findet schweizweit ein Frauenstreik statt. Ab nächste Woche werden wir täglich im Info darüber berichten. Am 14. Juni selbst wird Rabe dann offiziell zu Radio Frauenstreik. Übrigens auch für alle Hörerinnen und Hörer in Neueneck. Zum Wetter. Morgen Dienstag wird es nass und bei einer Höchsttemperatur von 15 Grad relativ kühl. Übermorgen Mittwoch bleibt uns in der Region Bern das Regenwetter erhalten. Das Thermometer zeigt dann maximal 14 Grad. Aufs Auffahrtswochenende hin meldet sich dann die Sonne wieder zurück und es wird wieder wärmer.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Über ein Dutzend Vorstöße gab es in den letzten Jahren dazu. Im Schweizer Parlament scheint das Thema Transparenz jedoch einen schweren Stand zu haben. So hat sich die Staatspolitische Kommission des Nationalrates SPKN am vergangenen Freitag dagegen ausgesprochen, dass LobbyistInnen in Zukunft offenlegen müssen, mit welchem Auftrag sie im Bundeshaus agieren. Zurzeit kann jeder Parlamentarier, jede Parlamentarierin 2 Zutrittsausweise ins Bundeshaus vergeben. Viele entscheiden sich dafür, diese Badges an Interessensvertreterinnen abzugeben. Ich habe Thomas Angeli von der Organisation Lobbywatch gefragt, was an dieser Praxis problematisch sei.
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das überhaupt nicht transparent ist. Es ist damit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern überlassen, wer überhaupt ins Bundeshaus kommt. Diese Gäste, die müssen sich zwar ausweisen, aber die müssen nicht angeben, für wen sie arbeiten, in wessen Auftrag sie überhaupt im Bundeshaus unterwegs sind. Und man muss schon klar sehen, diese Gäste, die haben Zutritt zum nicht öffentlichen Teil des Bundeshauses, also direkt zu den Parlamentsmitgliedern. Und das sollte unserer Ansicht nach auf eine transparente Basis gestellt werden.
Wie könnte denn eine solche transparente Basis ausschauen?
transparente Basis, das müsste ein Lobbyistenregister sein, wo wirklich die Lobbyisten, diese Gäste, wer auch immer sich im nicht öffentlichen Teil des Bundeshauses aufhält, sich ausweisen müsste darüber, in wessen Auftrag dass man arbeitet, für wen man überhaupt ins Bundeshaus kommt.
Nun hat sich ja die Staatspolitische Kommission des Nationalrates am vergangenen Freitag dagegen ausgesprochen, dass Lobbyistinnen und Lobbyisten in Zukunft offenlegen müssen, mit welchem Auftrag sie im Bundeshaus agieren. In der SPKN, also in dieser Kommission, gibt es eine bürgerliche Mehrheit. Diese argumentierte, dass eine solche Regelung einfach zu viel Bürokratie mit sich bringen würde. Gibt es denn beim Thema Transparenz so etwas wie eine Links-Rechts-Front im Bundeshaus?
Es gibt es tendenziell, ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Allerdings stellen wir auch immer wieder fest, dass es auch vereinzelte Bürgerliche gibt, die durchaus offen sind für das Thema Transparenz, also so ist es nicht. Aber es gibt einen wirklich starken Abwehrreflex gegen ein Lobbyistenregister, einen Reflex, den wir eigentlich nicht verstehen, weil es ist nichts Schlimmes, ein Lobbyistenregister zu haben. Es ist im Gegenteil im Interesse der Wählerinnen und Wähler, wenn man weiß, wer in wessen Auftrag im Bundeshaus unterwegs ist.
Die Schweiz hat ja in den letzten Jahren rund ein Dutzend Vorstöße abgelehnt, welche auf mehr Transparenz zielten. Auch ist die Schweiz das einzige europäische Land, welches keine Transparenzregelungen bei der Parteienfinanzierung kennt. Wie erklären Sie sich das? Woher rührt diese Angst vor Transparenz hierzulande?
Das möchten wir ehrlich gesagt auch gern wissen. Wir können uns das nicht wirklich erklären. Wir stellen einfach fest, dass diese Abwehrreflexe wirklich ganz stark sind und seit Jahren immer wieder dann zum Vorschein kommen, wenn man etwas regulieren will. Eine mögliche Erklärung ist, dass halt früher starke Verbände immer bestimmend waren im Bundeshaus. Also ich denke da an den Vorort, die Vorgängerorganisation von Economy Suisse. Und man da nicht wirklich wusste, wer da agiert. Und das will man vielleicht einfach so sein lassen.
Können Sie sich denn vorstellen, dass das in Zukunft ändern wird, da junge Menschen tendenziell heute mehr bedacht sind auf Transparenz und Datenschutz, als das vielleicht noch bei einer älteren Generation der Fall war?
Wir stellen bei Lobbywatch schon fest, dass das neue Parlamentsmitglieder tendenziell eher offener sind. Dass dieses wirklich, ich sage nichts und ich gebe ganz sicher nichts preis, das ist ein Auslaufmodell unserer Ansicht nach. Und wir hoffen in dem Sinn auch sehr auf die kommenden Wahlen vom 20. Oktober.
Das sagt Thomas Angeli von der Organisation Lobbywatch. Lobbywatch sammelt selbst Informationen dazu, welche InteressensvertreterInnen im Bundeshaus verkehren. Auf der Webseite lobbywatch.ch findet ihr eine Übersicht dazu, wem genau Parlamentsmitglieder einen Zutrittsbadge überreicht haben.
Rabe Info.
Sailing Stones, also segelnde Steine oder wandernde Felsen, sind ein Naturphänomen. Riesige Felsblöcke wandern, getrieben von Wind und Wetter, durch die Wüste und hinterlassen wunderschöne Spuren im Sand. Sailing Stones ist ebenfalls der Name eines Musikfestivals in der Höhlenlandschaft im nordafrikanischen Land Tunesien, also in dem Land, wo vor 8 Jahren der Aufstand gegen die alten Diktatoren in der arabischen Welt begann. Am diesjährigen Sailing Stones Festival nahm auch eine Gruppe von Musikschaffenden aus der Schweiz teil. Es kam zu Kollaborationen zwischen den Musikern und Musikerinnen aus Tunesien und dem Rest der Welt. Und diese Kollaborationen hinterließen Spuren, unter anderem auch bei Julia Foster. Julia Foster ist Konzertveranstalterin und organisiert zum Beispiel Veranstaltungen im Frison in Fribourg. Sie hat die musikalische Reisegruppe vor gut einem Monat nach Tunesien begleitet. Michael Spahr hat ihre Eindrücke eingefangen.
Thank you.
Ich war mit am Sailing Stones Festival. Das ist ein dreitägiges Festival. Es war eine gemeinsame Reise. Bevor man ans Festival ging, da gab es eine fast einwöchige Residenz, wo die Künstler zusammengearbeitet haben, sich kennengelernt haben, Kulturaustausch zwischen tunesischen Künstlern, Schweizer Künstlern. Eine englische Band war da, eine deutsche Band. Man hat sich in Tunis getroffen, erster Abend für ein Konzert von Belia Wienerwieser, eine Schweizer Künstlerin. Dann gingen wir in eine große Villa in El Hammamet. Das ist eine Villa, die gehört dem Goethe-Institut. Da gab es dann einen Kulturaustausch mit noch viel mehr Künstlern aus Tunesien und Kulturveranstaltungen. Das waren sicher 50, 60 Leute. Also man hat sich wie da schon mal kennengelernt, in dieser wunderbaren Villa am Meer. Das war aber mehr, um zu reden, ne? Halt Austausch, wie macht ihr das, wie machen wir das und so. Und da hat man schon gemerkt, da muss man sich schon nur die Schweizer mal finden, ne? Obwohl die ja zusammen gereist waren, der große Teil davon war zusammen gereist mit dem Boot. Das war schon mal 24 Stunden, gemeinsam auf diesem großen Boot. Aber man musste sich erst mal finden. Und dann ging es dann weiter nach Dechmeni. Das ist eine kleine Stadt oder ein Dorf. Von dort aus ging es dann weiter, das nennt sich Grotta Tibirus. Das ist ein tunesischer Künstler, der diesen Ort erschaffen hat. Da hat es eine Grotte, da drin malt er. Dann hat es ungefähr so 3 oder 4 Gebilde, Häuser, ganz rudimentär. Das heißt, wir waren dort oben, alle zusammen, die tunesischen Künstler, die Schweizer Künstler, der Engländer Sibuxon. Und es war kalt. Wir hatten Hunger. Es war sehr vieles extrem ad hoc organisiert in dieser wunderbaren Landschaft. Also es waren einfach sowohl die Tunesier, und ich glaube, das hat wie so eine Ausgangslage geschaffen, dass man war im gleichen Boot. Und das waren so diese Grundbedürfnisse, die schon mal aktiviert wurden. Nicht Hunger, Durst, kalt. Also einfach, man musste Wärme suchen, weil das auf 900 Metern, das war irgendwie so irgendwas zwischen 4 bis 10 Grad bei sehr kaltem Wind, es hat geregnet. Also es war nicht eine luxuriöse Begegnungsstätte, wo man so zivilisiert hinkam und miteinander geredet hat, sondern wir wurden in die Wildnis geschmissen miteinander. Und ich glaube, dieser Ausgangspunkt hat sehr viel dazu beigeführt, dass auch gewisse Verbindungen zwischen den Leuten schon mal sehr schnell irgendwie entstanden sind. Und dann ging es wirklich relativ schnell, also schon am zweiten Tag, da gab es halt so ein Haus, wir haben das Crowd-House genannt, da halt einfach gab es Instrumente und das ging extrem schnell, da haben sich die Leute zusammengesetzt und Musik gemacht, wild durcheinander. Also das waren ja Bands aus dem, ich sage mal, Alternativmusikbereich. So ein bisschen eingeteilt in elektronische Musik. Aus der Schweiz waren da Belia Wienerwieser und Bitune mit dabei, die in dieser Ecke spielten. Und die hatten so ein bisschen tunesische Pendant. Das heißt, die machen eigentlich dieselbe Musik, ne? Halt mit den entsprechenden Hintergründen auch. Aber und von der anderen Seite gab es dann halt mehr so dieses Krautrock, Krautpop, Psychrock, wobei auch die tunesischen Bands eigentlich sehr ähnlich klingen wie die Schweizer Bands, die dort waren. Also es war jetzt nicht so, dass das traditionelle tunesische Musik auf Schweizer Musik getroffen ist, sondern man hatte schon diesen gemeinsamen Grund oder Ground von dieser alternativen Musik. Das harmonierte erstaunlich gut. Es war extrem schön zu sehen, wie diese Leute einfach, die haben sich zusammengesetzt und gespielt, aber man hat sich erstaunlich gut verstanden, so wie ich das beobachten konnte. Also ich konnte jetzt einfach musikalisch gesehen keinen Clash of Cultures sehen. Ja. Das war auch Feedback, das ich gehört habe. Donat hat das, glaube ich, gesagt, vom One Sentence Supervisor, wo ich mit ihm gesprochen habe, er gesagt hat, ich bin hierher gekommen und ich habe eigentlich herausgefunden, dass wir ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Und ich persönlich habe es auch so empfunden, dass ich mit diesen Leuten, die ich dort getroffen habe, eigentlich mehr Gemeinsamkeiten habe, als zum Beispiel mit irgendjemand, ich weiß nicht, der bei den Guckermusik Adorf oder so spielt, da bin ich wahrscheinlich kulturell fremder als mit diesen Tunesiern, die dort auf dem Berg waren mit uns. Es gibt tatsächlich Folgeprojekte, die im Moment aufgegleist werden. Das Folgeprojekt Nummer 1, es wird ein Album geben. Da wurden, ich glaube, ungefähr 30 Stunden Musik aufgenommen auf diesem Berg. Ich kann es nicht anders sagen, man muss sich das mal angucken, das ist wirklich fantastisch. Und daraus wird jetzt ein Album entstehen, das Selling Stone Tape Number 1. Da wurde dann immer zusammengespielt, also das ist nicht so ein Song von One Sentence Supervisor, sondern da war halt 20 Project zusammen mit Leuten von One Sentence Supervisor und BitTuner hat mit Belia und Amma 808 irgendwie was gemacht. Also das ist schon, waren einfach Leute, die Bands haben sich aufgelöst und die Leute haben Musik gemacht zusammen. Das wird es sicher geben. Und dann sind wir dran, diverse Folgeprojekte aufzugleisen. Das ist noch nicht ganz konkret. Also es ist noch nicht so, dass es jetzt feststeht, dann und dann passiert das und das, aber es sind ganz viele Ideen im Raum von gemeinsamen Ausstellungen. Es war eine Malerin mit, Claire Bowman, die wird Porträts machen. Es gab Fotografen, die mit waren. Man spricht da von Ausstellungen, die man machen will, von Konzert, einer kleinen Konzerttour, die angedacht ist, die wir gerne machen würden, wieder gemeinsam mit tunesischen Bands, Schweizer Bands. Was zuallererst mal passieren wird, ist jetzt, dass gewisse Leute aus diesem Selling Stones Team in die Schweiz eingeladen wurden. Da ist effektiv die Frage, ob wir die Visa kriegen oder nicht. Das kommt dann aus. Wir hoffen es natürlich sehr, dass diese Leute hierher kommen können ans B-Sides Festival, um eigentlich diese Kulturarbeit zu vertiefen und dass sie gewisse Dinge wie auch mal, ich sag's ungern, lernen können, aber das sind Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben und da könnte man sicher viel profitieren, wenn man mal hierher kommt. Ich habe vor allem eine wahnsinnig große Ernüchterung gespürt, eine Enttäuschung, was aus dieser Revolution geworden ist, und kritische Stimmen gegenüber der Revolution, dass da eigentlich auch eine Chance verpasst wurde, dass die Frustration darüber, wie sich das Land weiterentwickelt hat. Also das war hart, das war für mich noch hart. Ich bin auch hingegangen mit der Vorstellung, ja, Tunesien, wie heißt das, Jasmin-Revolution, alles gut. Nee, das kommt überhaupt nicht so rüber, wirklich nicht. Es ist von großer Politikverdrossenheit ist die Rede, von Angst oder der Befürchtung, dass eigentlich die islamistischen Parteien erstarken. Tunesien hat eine massive Wirtschaftskrise erlitten. Die Währung ist, glaube ich, 30-40% zusammengekracht seither, was eigentlich dazu geführt hat, dass vor allem unter den Jugendlichen eine, soweit ich weiß, große Arbeitslosigkeit herrscht, eine Perspektivenlosigkeit. Andererseits gibt es schon einen Aufbruch. Es gibt einen Aufbruch und es gibt dieses Wollen, eigentlich die Dinge auch zu verändern oder etwas weiterzutreiben. Das habe ich stark gespürt, auch jetzt in diesem Festival und mit diesen Musikern zusammen. Also diese Lust, auch eine Alternativszene aufzubauen, weil es gibt nicht viele Bühnen für Live-Musik in Tunesien, wie man mir erzählt hat. Es gibt sehr viel elektronische Musik, aber so Gitarrenmusik, das gibt's praktisch nicht, keine Live-Bühnen. Und das ist schon da, dieser Wille, dieser Hunger danach. Was mir aufgefallen ist, dass gerade die jungen Leute sehr viel Instagram brauchen. Also die sind extrem konfrontiert eigentlich mit, was in der Welt vor sich geht. Auch halt die ganze Instagram-Ability, nicht das Schöne und cool und all das. Also man weiß, was dort läuft, was in der Welt läuft. Gleichzeitig wurde mir ganz klar, wie es gesagt, wir sind ein Drittweltland. Es dünkt mich, diese Leute, diese jungen, alternativen Leute, die stehen komplett zwischen allen Welten. Was mich extrem berührt hat, ist zu sehen, wie das Publikum während dem Festival diese Musik, die dort gespielt wurde, diese Live-Musik, wie die das man hat das aufgesogen. Da war eine Energie im Raum. Ich habe mit zwei Musikern geredet nach ihrem Auftritt und die sagten, das war fast zu viel. Das war ein tunesischer Musiker und das war ein Schweizer Musiker. Er sagte, ich konnte das nicht fassen. Eine zweite Schweizer Band hat mir gesagt, das war unser bester oder einer unserer besten Auftritte, weil diese Energie, diesen Hunger auf diese Musik, die war so groß. Und das ist etwas, das wir manchmal hier vergessen, weil Musik, das gibt's im Überfluss. In den Clubs, wir kämpfen echt ums Überleben, weil einfach, es gibt überall Musik und Live-Musik. Und zu sagen, doch, es bedeutet noch etwas, diese Musik bedeutet noch etwas, das habe ich extrem dort gelernt. Ich habe ganz grausam viel über meine gedanklichen Wände gelernt, die Stereotypen, die ich im Kopf habe. Ich bin ja offen, ich interessiere mich für die Welt, ich reise auch, ich habe enge Kontakte nach England und nach Irland und nach Deutschland und so. Und ich bin dorthin gegangen und ich war konfrontiert mit meinen Vorurteilen und Stereotypen, die ich im Kopf habe. Es war wirklich faszinierend, was ich über mich selbst gelernt habe. Und ich habe gelernt, in was für einer Bubble ich eigentlich hier lebe. Sowohl was den Kulturbereich anbelangt, wie auch das Leben. Und halt mal so richtig echt aus dieser Bubble rauszugehen und zu sehen, es geht auch anders.
Das war Julia Foster und ihr Reisebericht über das Sailing Stones Festival in Tunesien und den schweizerisch-tunesischen Kulturaustausch. Ein Teil der beteiligten Musikschaffenden tritt Mitte Juni am B-Sides Festival in Luzern auf. Eine Playlist der soeben gespielten Musik und mehr Hintergrundinfos gibt es unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 27. Mai. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über die Klimaschutzpläne des Berner Gemeinderates. Beigetragen zum heutigen Info hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.